Nisi, Wahl deines Amtes.
Ja, Klappe die zweite. Eigentlich saßen wir in dieser Konstellation schon zusammen. Eigentlich sollte es eine Weltpremiere sein. Wir waren zum ersten Mal zu viert alle an einem Tisch und haben aufgenommen. Und dann ist es passiert. Kabelbruch, was auch immer. Eine Tonspur von Simon und Mika war kaputt. Und ich glaube, den Podcast nur mit Simon und mir, den würdet ihr nicht hören wollen. Dementsprechend müssen wir nochmal ran. Und wir probieren auch alles, was wir bereits erzählt haben, nochmal zu erzählen. Das merkt ihr gar nicht, aber das merken wir natürlich. Dementsprechend, ihr seid im Buddy Talk, volle Mannschaftsstärke. Diesmal keine Weltpremiere, aber, das kommt alles später. Simon, sag du nochmal kurz, wer unser Presenter ist, und dann gehen wir auch direkt in unsere nicht vorhandene Weltpremiere.
Genau, und uns präsentiert heute, wie schon so oft, NaturaFit. Und zwar passt es natürlich auch herrlich zu unseren Neujahrsvorsätzen und dem Start ins neue Jahr, weil ich habe mich unter das Messer gelegt, wollte ich schon fast sagen. Nee, ich habe mich einmal komplett nackig gemacht, zumindest was mein Blut angeht und mein Darm. Und es wurde einfach mal geguckt, okay, wie sieht's aus so bei mir, wie ist der Stand aktuell? Mikronährstoffstand und auch so Darmbakterien, also einmal das volle Programm, und kann dementsprechend mit einer Analyse guten Gewissens sagen, dass ich definitiv die Produkte von NaturaFit brauche, obwohl ich mich sehr gesund ernähre, um da wieder auf den grünen Zweig zu kommen, weil wir haben sonst so ein paar Mängel entdeckt. Also war mal ganz interessant, das alles so zu sehen. Wir werden das jetzt auch so ein bisschen weiter begleiten. Heute so zum ersten Mal sozusagen hier das Intro, dass ich eine Mikronährstoffanalyse gemacht habe. Und was ich da euch auf jeden Fall schon mal mitgeben kann, ist Omega-3 und Vitamin D, jetzt gerade in der kalten Jahreszeit. Omega-3 für ausgeglichenen Fettstoffwechsel und Fettsäurehaushalt. Also auch wenn ich relativ wenig Fleisch esse und wirklich mich ausgewogen ernähre, würde ich sagen, hatte ich ein ziemliches Ungleichgewicht, was die gesättigten Fettsäuren angeht. Die will man eigentlich nicht so. Hohes Cholesterin etc. Also Omega-3 supplementieren für mich. Und Vitamin D war auch sehr niedrig. Vor allem auch interessant, bei der Analyse kam raus, dass eben diese Werte, die man immer so sieht und auch erkennt, ist ein Durchschnittswert von allen Menschen. Und gerade als leistungsfähiger Mensch und Sportlerin, will man natürlich eigentlich eher über den Durchschnitt gehen. Und gerade den Vitamin D-Haushalt, der ist auch super wichtig für den Energiestoffwechsel und Energiehaushalt, Energieverfügbarkeit. Und da habe ich auch noch ein bisschen zu kämpfen und damit zu tun. Deswegen die ersten zwei Supplements für heute, Omega-3 und Vitamin D. Und wie immer gibt es natürlich alles bei naturafit.de mit unserem Code BuddyTalk15. Spart ihr da auch noch ein bisschen. Also schaut auch mal, ob euch da was anspricht. Aber mit den zwei Sachen fahrt ihr auf jeden Fall gut. Und jetzt genug davon. Wir gehen rein in die Folge und versuchen, das Ganze so gut wie möglich über die Bühne zu bringen.
Simon, lass uns nicht direkt reingehen. Erzähl doch nochmal, ich glaube, das wird den einen oder anderen interessieren, was für eine Analyse du genau gemacht hast und wie NaturaFit dich da supportet hat.
Ja, genau. Also ich war hier in Nürnberg vor Ort in einem Labor, und zwar bei einer darauf spezialisierten Doktorin, also Dr. Karina Petrasek an der Stelle. War sehr angenehm, der Umgang. Und genau, mir wurde einmal Blut abgenommen. Das heißt, ein großes Blutbild gemacht, aber eben noch dezidiert darauf eingegangen, nicht nur, was man eigentlich sonst beim Hausarzt auch bekommt, sondern wirklich bewusst auf die Mikronährstoffe eingegangen. Ist auch nicht ganz billig, das Ganze, das kann ich gleich dazu sagen. Also da muss man ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich denke, das kostet zwischen 1.000 und 1.500 Euro, wird es am Ende sein. Aber gerade mit meinem Herzthema, denke ich, ist es das auf jeden Fall mal wert. Und zweiter Punkt eben Stuhlanalyse, haben wir am Wochenende auch schon drüber gesprochen, ist natürlich schon ein bisschen ehrenlos, wie man das da in so ein Röhrchen füllen muss. Aber gut, muss man irgendwie durch. Vika hat da auch noch eine gute Story dazu. aber ja, dann wurde es eben eingeschickt, im Labor analysiert, und ich habe jetzt so einen wirklich sehr konkreten Fahrplan, zu welchem Zeitpunkt am Tag und zu welchem Zeitpunkt auch über die nächsten Wochen gesehen, ich welche Supplements nehmen soll, Angefangen hat es auch mit zwei, drei Produkten von der Apotheke. Man bekommt dann da auch nicht nur jetzt von Natura für die Produkte, sondern wenn in dem Fall, dadurch, dass ich ja unterstützt werde von Natura für, hat sie es daraufhin abgestimmt, die Ärztin. Aber man könnte es auch mit allen möglichen Supplements sonst machen. Und hat dann eben da einen genauen Fahrplan, wo man sieht, okay, da sind die Defizite und wie gehen wir das an? Wie werden wir da Herr der Lage? Und ja, bin mal gespannt, ob ich da auch was merke davon, weil es ist natürlich schon im Prozentbereich in der Optimierung. Aber ein, zwei größere Baustellen waren tatsächlich, aber da würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge dann drauf ein.
Ja, hört sich echt interessant an. Also von daher auch an alle Zuhörer, wenn da irgendwelche Fragen bestehen dazu, schickt uns gerne DM bei Instagram und dann probieren wir das in den nächsten Episoden genauer darauf einzugehen und die Fragen zu beantworten. Zack, jetzt sind wir aber durch mit unserem ausführlichen Presenter und großartigen Supporter auch in 2026, Naturafit. Lass uns doch jetzt endlich in die Episode reingehen.
Als du gesagt hast, Kabelbruch im Intro, kam mir sofort der Vergleich zum Stromausfall in deiner Nachbarschaft. Was es damit vielleicht wohl auf sich hat.
Ja, ich kenne mich aus. Also diese besagte Kabelbrücke ist hier wirklich in meinem direkten Umkreis von unserem Haus. Also es geht um den Stromausfall in Berlin und da, ich sag mal, die betroffenen Gebiete, die grenzen direkt an die Gemeinde an, in der ich wohne. Also dementsprechend war ich da nicht betroffen oder so, aber beispielsweise meine Eltern waren betroffen. Und auch als ich die Jungs dann am Samstag vom Bahnhof dann abends abgeholt habe, das war schon sehr, sehr, sehr spooky, auf einmal durch die Nachbarschaft zu fahren oder die direkte Nachbarschaft. Und ich weiß nicht, in den Hochhäusern hat dann teilweise so ein Handy mal aufgeflackert oder irgendwie eine Kerze. Aber im Großen und Ganzen war das halt einfach dunkel und es war schon irgendwie auch eine crazy Situation hier in Berlin vor Ort. Wenn ich mich daran erinnere, hast du ja auch damals auch, oder letzte Woche, als wir aufgenommen haben, doch gesagt, Kleinmachnow in Berlin. Da war ich auf jeden Fall sehr froh, dass Kleinmachnow nicht in Berlin gewesen ist, sondern knapp daneben in Brandenburg und wir dementsprechend dann auch nicht betroffen waren.
Ja, da wurde ich jetzt auch hier korrigiert, wo Kleinmachnow liegt. Neben dem Anwesen von der Familie Abu Chaka und direkt daneben das große Anwesen Fromhold.
Ja, also.
Nachbarschaftskrieg Abu Chaka Fromhold.
Ja, nee, hier geht es dann um den Nacken, ne? Hier hast du dann keine Probleme.
Kommen die, kommt, wenn man hier, wenn man da neu einzieht, kommt da nicht Papa Arafat und klingelt mal und stellt sich vor und sagt, dass er hier der Chef ist? Schon, ne? Ist, glaube ich, ganz normal.
Ja, okay, kann ich ja jetzt nicht drüber reden, ne? Ich habe das nächste Problem an der Backe.
Schweigepflicht. Aber wir sagen so, Nils muss sich keine Gedanken machen über Ganoven in seiner Hut. Er
wird
geschützt.
Der muss sich nur Gedanken machen über Wildschweine.
Ja.
Ja, wobei hier ist halt schon, also ich meine jetzt gerade auch so mit diesem Stromausfall, es war schon spooky. Also ich meine, hier hat ja dann doch auch jeder irgendwie eine Kamera oder irgendwie die Häuser werden ja schon auch mit Hilfe von Elektronik irgendwie gesichert. Und wenn das halt alles ausfällt, ich bin echt gespannt, was da jetzt irgendwie noch rauskommt, was für Schindluder dann auch passiert ist und nicht mehr natürlich auch was für einen Schaden so im Großen und Ganzen, weil ich glaube, das meiste, an das hat man ja bisher noch gar nicht gedacht. Also wenn du so in die Richtung das mal so ausbreitest, das ist wirklich verrückt. Aber lass uns lieber über schönere Dinge sprechen. Also Wildschweine gehören jetzt auch nicht unbedingt dazu. Das ist hier wirklich eine Plage. Wenn man ein Grundstück hat, zäunt man das hier lieber ein, weil sonst hat man relativ schnell einen Garten, der nicht mehr gerade ist und dann doch auch gut umgewühlt ist. Das ist hier schon auch eine der Besonderheiten in Kleinmachnow, wenn man hier auch vor Ort wohnt. Aber freut mich, dass ich euch hier einweisen konnte. Also wir haben es ja schon erzählt, wir haben das Wochenende zum Glück alle gemeinsam verbracht. Also die Jungs sind Samstagabend dann gekommen und waren bis Sonntag früh hier. Dementsprechend hatten wir eigentlich wirklich zum ersten Mal in dieser Viererkonstellation die Möglichkeit, zusammen auch sowohl Sport zu machen als auch eine Aufnahme, die ja, wie ihr jetzt wisst, dann doch jetzt leider nicht erscheinen kann. Und wir waren abends dann noch beim Niklas Bock auf der Trivu-Tour im Kesselhaus Berlin und haben da eigentlich irgendwie einen echt geilen Tag gehabt. Oder was Was sagt ihr dazu, Jungs?
Nisi, du hast den fast wichtigsten Programmpunkt noch verpasst. Wir waren danach einen so unfassbar geilen Döner essen, den ich am liebsten jetzt gerne schon wieder hätte. Boah, der war so geil.
Der war schon wirklich nice. Aber ich muss auch sagen, der habe ich in der Nacht noch gemerkt. Also ich war echt schon zu voll von den Pizzen und von den 4 Müslis, die ich wie Mika in Mikas Art hier am Sonntag immer aus Routine gleich mitgegessen habe beim Nils.
Ja, es ist sehr ansteckend, wenn einer um einen rum ist, der die ganze Zeit isst, ne?
Ja, man denkt sich so, ja, so ein Müsli jetzt schon noch geil. Und dann am Abend irgendwann schon so, boah, also eigentlich reicht's für heute, aber so ein Berliner Döner, der muss schon eigentlich auch noch was sein.
Ja, der war so stark. Waren,
safe, ja.
Ja, aber war tatsächlich eine gute Aufnahme. Also wir müssen uns hier strecken jetzt, dass wir da nochmal rankommen, weil so zu viert am Tisch zu sitzen, das hat schon was. Also man sieht sich nochmal anders in die Augen und kommt auch natürlich auch nochmal auf andere Gedanken, so wenn man da gleich bei sich sitzt. Aber ist natürlich auch irgendwie bezeichnend, dass wir da jetzt mal, wenn wir live vor Ort waren, dann das mit den Tomen nicht auf die Reihe bekommen. Eigentlich würde man ja denken, das ist dann einfacher.
Jetzt mache ich das seit 3 Jahren mit Nils zusammen, ne? Und dann scheißen wir da wieder so rein beim Ton. Aber das ist auch, also zur Erklärung, eine Tonspur war einfach komplett hops. Und das war die Tonspur, auf der Simon und Mika drauf waren. Und somit hatten wir ja einfach davon keinen Ton. Und ja, wir sind einfach Amateure.
Wir hätten uns nochmal so alles anhören können und einfach Mika und ich so versuchen, darauf zu reagieren.
so eine Reaction machen.
Ja. Ja, ist schon. Ich meine, die Mikrofone, die wir benutzt haben, die liegen halt ja eigentlich hier normalerweise rum. Hätte man wahrscheinlich einfach checken müssen. Aber ich meine, nachher ist man immer schlauer. Die Kombination, die ich eigentlich ziemlich cool fand, war, dass wir ja eigentlich schon irgendwie einen Dreivierteltag zusammen verbracht haben. Also ich, Simon, Gär und ich, wir waren ja zusammen laufen und die anderen beiden waren irgendwie Radfahren. Und irgendwie durch diesen ganzen Vormittag gab es so viele Anknüpfungspunkte, über die man dann direkt auch sprechen konnte. Also ich finde auch, ich würde viele Stories davon gern auch 1:1 wieder so erzählen, weil so Mika mal live vor Ort zu haben und zu sehen, was er eigentlich für Marotten hat und das dann doch ja auch ist irgendwie so ein, es gibt irgendwie diesen Trainingsprozess, den er ja total akribisch runterarbeitet. Aber was ich so auch gemerkt habe, jetzt gerade so bei den etwas jüngeren Sportlern, die haben halt alle irgendwie ein komisches Hobby. Und ich hätte ja von Mika wirklich vieles erwartet, aber nicht, dass sein größtes Hobby so eine... Mika, du musst es gleich erklären, wie es genau funktioniert. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, es heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch alle angemeldet. Es heißt Squadrats und es geht quasi darum, dass man auf der ganzen Welt irgendwo mal Sport gemacht hat und die Welt ist quasi in Quadrate eingeteilt und man muss um diesen, im Fußball, bei diesem Groundhopping ist es dann damals halt ein Stadion gewesen. Jetzt muss man halt einmal in dieses Quadrat reinfahren, um es zu haben. Und dann gibt es dann quasi ja wie eine Bestenliste. Und wer mehr Quadrate hat, der ist dann am Ende irgendwie der Champion von diesem Spiel. Und es hat wirklich dann auch Suchtpotenzial. Aber dass Luca hier rumfährt und sich über eine andere App den perfekten Weg managen lässt, damit er möglichst viele Quadrate innerhalb von eineinhalb Stunden Radfahren sammelt, hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten.
Ja, bekenne ich mich schuldig. Ich glaube, in Singapur entdeckt die App. Also bin ich halt drauf aufmerksam geworden. Und ja, es ist ja eigentlich schon nicht schlecht erklärt. So ist so quasi ein GPS-basierter, so Quadrate-Sammler-Dienst, sage ich mal. Genauso die ganze Welt ist halt in so Kacheln oder Quadrate eingeteilt. Eine Meile mal eine Meile jeweils. Und genau, man muss halt irgendeinen GPS-Punkt darin haben. Das heißt, es kann Radfahren oder Laufen sein oder auf Freiwasser schwimmen. Und dann ist quasi Squadrats mit Strava oder Garmin Connect oder halt irgendwelchen anderen Diensten verknüpft und die Dateien werden automatisch hochgeladen und genau, dann füllt man halt nach und nach die Welt aus und sammelt die Squadrats, dann gibt es noch so Überscored und so Geschichten, also echt viele, viele coole Spielereien. Und ja, motiviert auf jeden Fall so da dran zu bleiben. Motiviert auch mal an andere Orte zu gehen, zum Trainingslager oder zu rennen. Also da war meine letzte Saison auf jeden Fall in der Hinsicht auch gut, dass ich viele verschiedene Race-Locations hatte und da gut sammeln konnte. Nee, und die Ausfahrt war auf jeden Fall auch erfolgreich. Ich glaube, 29 Grad da bei dir. Jetzt ist natürlich hier ein bisschen mau. In Darmstadt, hier habe ich halt schon viele. Und bei dem Wetter fahre ich jetzt auch ja nicht 4 Stunden draußen. Also ja, da habe ich die Offseason auf jeden Fall gut genutzt. Vorher noch im Harz auch gut gesammelt. Ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr auch dabei seid. Und ich habe schon einige angesteckt. Allen voran natürlich Sepp, der da ja ziemlich OP natürlich ist. Aber nee, ist auf jeden Fall ganz cool.
Du musst mal erklären, Sepp Breuer ist natürlich mit seinen 500 Kilometer Ausfahrten da ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, Top 70, Top 60, oder?
Ja, Top 70 und jagt gerade Wout und der fliegt gerade nach Fuerte. Ich glaube, da war er noch nie, das heißt, da kann er auch jetzt gut sammeln. Der hat da wahrscheinlich komplett Fuerte ausgefüllt, also alles, was irgendwie befahrbar ist.
Ja, stimmt. Der geht wahrscheinlich noch so viel mit dem Rad auf dem Rücken dann durch die Wüste, genau, um die letzten Squadrats zu holen. Ja.
Er hat sogar Gravelrad dabei. Das heißt, da kannst du wirklich richtig, richtig, richtig gut sammeln. Mal gucken.
Kann man sich da eigentlich anzeigen lassen, wie viel Prozent von der Welt man schon gesammelt hat? Das wäre eigentlich ein ganz cooles
Tool, ne? Stimmt, aber es ist halt die Frage, meinst du die ganze Welt, weil da ist ja auch wirklich Ozean dabei. Ja. Also das ging ja easy, das könntest du ja relativ easy ausrechnen lassen.
Ja,
also ich glaube schon, aber das wird super wenig sein natürlich, was wir da haben.
Müsste wahrscheinlich die Ozeane wegrechnen.
Ja, genau. Man müsste halt irgendwie so ein Tool haben, was halt alles berechnet, wo halt Land quasi irgendwie ist.
Oder eingeschlossene Seen. Wobei andererseits kannst du natürlich auch Squadrats sammeln, wenn du Freiwasser schwimmst.
Genau, das heißt, ja. Habe ich auch schon. Ey, nächstes Jahr, ich wäre fast in San Francisco mit Uhr gestartet dieses Jahr.
Deswegen.
Weil du startest ja von Dingen. Also man hat ja bei jedem Rennen Swimfam vorher, dass man den Schwimmkurs ab. Und das mache ich immer extra mit Uhr. In San Francisco ging das ja natürlich nicht. Und wir werden ja da rausgefahren mit dem Boot und springen dann von dem Alcatraz halt rein. Und ein Squadrat ist quasi im Wasser, aber den kriegt man auch, wenn man an Land läuft. Der zweite Squadrat ist aber so weit hinten auf dem Meer, aber den hätten wir bekommen, oder den haben wir bekommen quasi beim Schwimmen, aber da hätte ich halt mit Uhr starten müssen.
Das sind die wichtigen Analysen vorher.
Ja, und das geht mir halt dann, also da so krass bin ich dann doch noch nicht in der Sucht, beziehungsweise ich kann mich da noch zügeln, weil das sehe ich so als Business quasi, okay, im Rennen muss ich drauf verzichten und auch in der Rennwoche ist auch so eine Regel für mich, Squadrats dürfen erst nach dem Rennen gejagt werden, sonst würde ich halt vorher nicht den Racecourse abfahren, sondern halt einfach querbeet, um möglichst viele von den Dingern zu sammeln, oder ich würde noch viel, viel zu viel fahren, also ja, da muss ich mich ein bisschen zügeln, aber wie gesagt, so im Normaltraining lässt es echt easy einbauen und gerade für so irgendwie so Runden zwei Stunden easy ausfahren oder so, nach dem harten Lauf, so, da fährt man sonst ja immer die gleiche Runde. Und da ist jetzt schon eine ganz gute Motivation, da neue Orte zu entdecken. Und ja, ich meine, jetzt mittlerweile muss ich, glaube ich, über 3 Stunden fahren, um noch neues Quadrat zu kriegen. Aber man entdeckt halt echt, ich hatte teilweise Orte, die so 15 Kilometer Luftlinie von zu Hause entfernt waren, wo ich noch nie war. Und das wird einem da halt auch erstmal angezeigt quasi. Also ja, checkt das auf jeden Fall mal aus.
Nils, hast du inzwischen eigentlich deinen ganzen Stuff hochgeladen?
Ja, ich muss gestehen.
Du musst jetzt gleich mal checken hier live.
Ja, also ich weiß halt, ich bin erst seit Corona bei Strava. Dementsprechend hatte ich ja auch deutlich weniger Squadrats als Mika. Ich weiß halt nicht, was ich noch von Garmin, von den ganzen Aufzeichnungen noch wieder herstellen kann oder was dann auch.
Da musst du nochmal Zeit investieren.
Da muss ich nochmal Zeit investieren.
Also Sepp hat sich hingesetzt und hat manuell quasi Dateien von irgendeinem uralten Radcomputer noch als Fit-File oder so irgendwo rübergezogen.
Ei.
Ja, wie gesagt, da muss man mal Prioritäten setzen. Auch mal einen Urlaubstag dafür nehmen.
Aber der befolgt diese Rule nicht, dass er erst nach dem Rennen dann auch die Squadrats sammelt.
Ja, gut, aber der muss es ja auch gar nicht bei seinen Rennen. Die sind ja eh meistens so Point-to-Point-mäßig oder sowas. Da gibt es ja nicht 10 Runden wie bei der PTO.
Hat denn dieses Schwimmsquadrat in San Francisco irgendjemand, also Macht das irgendein anderer PTO-Athlet noch, der gesagt hat, okay, ich schwimme jetzt? Also, oder bist du der Einzige, der da aktiv ist?
Ich glaube, Fred hat es jetzt auch, aber der ist ja dieses Jahr dann nicht gestartet, weil den, das hatte ich in der Serie erzählt. Aber ja, Martin macht es auch. Ja gut, muss ich ihn mal fragen, ob die ja, das haben.
Ich glaube, wenn ich den hätte und einen in der Trainingsgruppe habe, der den nicht hat, ich glaube, das würde ich schon irgendwie so als mein Profilbild dann irgendwie so einrichten. Ja.
Ja. Mika, wie viele Squadrons hast du?
In Summe 10.300.
Okay, ich hab jetzt 7.000.
Ja.
Und was sind Squadratinios?
Squadrinios, das sind, also ein Squadrat besteht aus 64 Squadrinios. Das heißt, ein Squadrin ist 200 mal 200 Meter ungefähr.
Das ist
eher so für Läufer, also ist halt nochmal deutlich feiner, aber da erreichst du auch deutlich schneller quasi Orte, die auf dem Firmengelände oder sowas liegen. Also hier zum Beispiel ist Evonik oder Merck hat relativ große Firmengelände in Darmstadt. An der Stelle, falls das jemand hört, der da arbeitet und da irgendwie mal mir Zugang zu verschaffen kann, meldet euch bitte, weil die fehlen mir. So, da ist halt mal über
so, da kommen sie nicht rein.
Deswegen ja, limitiert. Ja, ja.
Ach so, dann kriegst du dieses Überquadrat, wenn du dann da drin bist.
Genau, ja, ja. Und das ist jetzt, da bin ich jetzt quasi begrenzt an der Seite und ja, muss ich, so Tag der offenen Tür oder so, muss ich mal da mal gucken und dann da langlaufen.
Ja, geil. Wir müssen es hier auf jeden Fall verlinken. Ich meine, Mika hat am Wochenende auch schon erzählt, dass sein größtes Problem gar nicht ist, dass er neue Squadrats sammelt, sondern Leute dafür begeistert, die schon automatisch mehr haben und er dementsprechend im Ranking weiter abrutscht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich war Ende April war ich noch Top 1000, irgendwie 900ster oder so. Und jetzt, ich habe ja über das Jahr echt gut gesammelt. Ich glaube, ich habe 1700 Squadrats über das Jahr gesammelt. Aber trotzdem bin ich jetzt nur noch Platz 2300 oder so, weil halt immer mehr Leute darauf aufmerksam werden. Aber ja, damit kann ich leben. Für mich, also ich fahre jetzt auf jeden Fall komplett. Ich bin ja überhaupt nicht so der Strava-Typ. Und dann da so Leistungsdaten und irgendwelche Paces im Training so zu vergleichen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da reicht mir dann das im Rennen, aber deswegen gehe ich da halt voll auf, weil so, das ist halt so Strava, aber nicht auf Leistung, sondern auf Adventure, Orte erkunden und so, das ja, finde ich irgendwie cooler.
So viel dazu. Ich sehe gerade, dass ich auf jeden Fall mit einem Squadrat mein Übersquadrat deutlich erweitern kann. Da denke ich, muss ich mal einen Ausflug unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt safe nicht weit von dir weg und dann, ja.
Ja, aber da gibt es keine Straßen. Da muss ich irgendwie durch den Wald mal kurz laufen mit dem Rad.
Ja, halt nochmal ein neues Rad kaufen zur Not. Ja. Also wer noch kein Gravel hat, spätestens jetzt ist das ein Grund dafür.
Ja. Naja, gut.
Ja, Mika, ich sehe, du hast wieder die berühmte Brille auf. Du bist wieder zurück im Grind.
Yes, seit Montag wieder quasi offiziell drin. Ja, und ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Schlaf nachholen vom Wochenende. Nils hat es ja schon gesagt, Samstag spät angekommen, aber wir sind Montag früh erst gefahren, nicht Sonntag früh. Das wäre dann doch sehr kurz gewesen. Jetzt wieder voll hier im Grind. Fühlt sich alles erstmal natürlich noch zäh und so an, aber ja, ist ja zu erwarten. Von daher alles im Soll. Ich bin gesund. Von daher geht's jetzt wieder langsam los. Erste Trainingswoche werden. Ich am Wochenende wusste ich es ja noch nicht, aber jetzt habe ich ja natürlich den Plan und so. Und jetzt die Woche werden ungefähr 17 Stunden. Also ja, noch ziemlich moderat. Aber ja, so beim Schwimmen wurden jetzt trotzdem nach zwei. Also ich gucke es auf den Plan und denke, ja gut, alles entspannt. Aber trotzdem hatte ich ja nach 2,5 Kilometern schon schwere Arme und dann zieht sich halt auch dann so eine Stunde easy swim, fühlt sich halt dann doch nochmal anders an. Von daher glaube ich, ist so der rein physiologische Reiz jetzt von den 17 Stunden schon ausreichend.
Wie lange warst du jetzt nicht im Wasser?
Also direkt nach Katar war ich 10 Tage ungefähr nicht im Wasser. Dann war ich einmal und dann ja so alle 6 Tage, also ich glaube, ich war 3 oder 4 Mal in der Off-Season schwimmen, aber halt jeweils eine halbe Stunde einfach nur fürs Wassergefühl. Einmal war ich mit meinem Cousin im Badeland, da sind wir gerutscht und sowas. Ich habe mal kurz reingesprungen.
Sehr gut, so muss es.
Ja, nee, also Schwimmen in der Offseason, wie gesagt, das so ungefähr. Radfahren, immer so ein Quadrat sammeln, immer nur mit dem Mountainbike. Endlich konnte ich jetzt auch mal ein bisschen Mountainbike fahren, also ist schon sehr geil. Muss ich mal gucken. Ich meine, ich bin ja übelst der Gravel-Fan, aber so Mountainbike hat auf jeden Fall auch schon was. Gelaufen bin ich, ich glaube, drei, vier Mal. Also ja, die erste Woche waren in Summe, glaube ich, 3 oder 4 Stunden Training und danach jeweils 8, 9 Stunden ungefähr. Ja, also jetzt nicht nichts, aber halt schon sehr wenig. Bisschen mehr gepumpt habe ich, aber so mit Kumpels im Gym gewesen. Ja, und von daher geht's jetzt wieder ins reguläre Training rein quasi.
Ja, hat man gesehen.
Ja. Ja, ich habe auch gemerkt, so wenn man mal nicht so viel das andere trainiert, dass der Körper endlich mal die Chance hat, wirklich anabol zu werden, wenn man nicht die ganze Zeit so im Dauerstress noch ist von irgendwelchen Ausdauereinheiten. Ja, aber gut, das wird sich jetzt schnell wieder regulieren. Ja, nee, deswegen geht es jetzt hier wieder los im Grind. Nächste Woche fahre ich direkt zu Hansi. Da quasi erstmal das Chassis quasi nochmal alles durchchecken, bevor dann der Load so richtig losgeht, weil ich denke mal so ab Februar bin ich dann wieder fast bei den regulären 25, 27 Stunden, die ich hier in Darmstadt dann meistens so habe.
Ja, ja, genau. So, man darf auch echt nicht vergessen, dass es ja halt auch schon wieder Januar ist und ja. So lang ist dann doch wieder nicht bis zum ersten Rennen, also das ist echt, wird nicht leichter, ne, Profi zu sein. Es geht Schlag auf Schlag.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Du hast dich mit Ben getroffen in der Offseason auch, ne? Mhm. Ja. Also mit dem Trainer. Ja. Was sprichst du mit Ben, wenn es jetzt um die Jahres- oder Saisonplanung geht oder den Rückblick von 25, Ausblick auf 26? Welche Themen habt ihr da so am Tisch, so ganz konkret, und über was sprecht ihr? Wir wollen doch alle mal Mäuschen sein, Mika.
Ja. Rückblick 25 hat er erstmal quasi gefragt, dass ich so in einem Satz zusammenfassen soll. Und dann sind wir quasi nochmal durch alle Disziplinen einzeln so ein bisschen durchgegangen, anhand von Rennergebnissen, aber vor allem auch einfach anhand meines Gefühls so, dass er mich einfach halt gefragt hat, wie ich mich in bestimmten Rennsituationen gefühlt habe. Hat er teilweise echt sehr konkrete Situationen rausgepickt und dann sollte ich halt sagen, so wie es war. Generell so ein bisschen die einzelnen Blöcke nochmal Revue passieren lassen. Es war ja doch sehr, ja, ich meine, ja, also auf der ganzen Welt verteilt, dementsprechend immer andere auch klimatische Herausforderungen und so. Da sind wir schon teilweise ziemlich konkret geworden, zum Beispiel so Thema Australien, positiv herausgestellt, ist da eben nicht im Schwimmen übertrieben zu haben, sondern dass wir da vernünftig waren in der Planung und ich auch vor Ort dann vernünftig war, auch dann mal zur Not mal eher einfach rauszugehen, auch wenn das der Schwimmtrainer nicht cool fand. Aber da quasi einfach wirklich prozessorientiert arbeiten so, und auch generell so meine Antwort auf diese Frage mit dem einen Satz war halt, dass das Jahr jetzt ergebnismäßig natürlich top war, aber leistungsmäßig ja auch sehr gut, aber jetzt keine absolut crazy Sprünge oder so, also der Sprung im Ergebnis ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auf einmal 50 Watt mehr hatte oder sowas, sondern es war einfach nochmal ein kleiner Schritt drauf vom Jahr davor, aber wie gesagt, jetzt nichts Besonderes und von daher eher so eine logische Progression quasi über die Jahre in der Leistung, und dass die Tatsache, dass sich das in so krass guten Ergebnissen widerspiegelt und auch so konstanten Ergebnissen widerspiegelt, denke ich, zeigt einfach, dass wir viele richtige Entscheidungen getroffen haben, und genau so war quasi so ein bisschen das Fazit. Und dann Ausblick nächstes Jahr haben wir auf jeden Fall noch eigentlich in jeden Disziplinen so ein bisschen paar Ansatzpunkte gefunden, wo wir ran wollen. Und da halt schon mal so grob durchgeplant. Jetzt aber eigentlich nur das erste Viertel. Da hat mich Ben halt auch gefragt, so wie ich es mir vorstelle. Und da hatte ich so eine grobe Idee. Also vor allem jetzt halt erstmal bis Ende Februar hier zu bleiben. und dann erst ab Januar wegzugehen. Und ja, das, da muss man eigentlich nicht viel diskutieren. Das hat er eigentlich genauso auch supported. Wie gesagt, jetzt halt so ein paar Termine abhaken, die dann später im Jahresverlauf nicht mehr im Weg stehen quasi. Ja, nee, von daher war es eigentlich eine runde Sache. Und ja, jetzt, wie gesagt, was jetzt halt zählt, hier die ersten paar Wochen oder ersten, ich glaube, 6 oder 7 Wochen sind es bis März. Einfach halt gut reinkommen und dann quasi auch, dann erst werden wir konkreter einen Rennen planen. Also wir haben jetzt tatsächlich noch keine konkreten Rennen geplant. Wir haben natürlich die T100-Rennen als Grundgerüst, aber da ist ja noch viel Spielraum auch drumherum. Und da gucken wir jetzt einfach, wie ich so reinkomme.
Kurze Werbung.
First things first, und zum Jahresstart ist Koro wieder mit on board. Koro kümmert sich darum, dass ihr gesund und gut ins neue Jahr startet. Und zwar habe ich eine Aufgabe für euch. Ich weiß ja, Neujahrsvorsätze und so nimmt man mal weniger ernst und mal mehr. Aber das ist eine Aufgabe, die ist super einfach umzusetzen und die hat einfach einen ganz großen Effekt auf euch. Und zwar bin ich dafür, dass ihr alle mal eine neue, gesunde Frühstücksroutine etabliert. Sucht euch 2 bis 3 Frühstückssachen raus, die einfach schnell zuzubereiten sind, die man vielleicht auch vorbereiten kann. Overnight Oats mit ein paar gesunden Sachen drin. Und dann könnt ihr jeden Tag gesund und richtig lecker in den Tag starten. Und das ist sau viel wert. Das ist gut für eure Ernährung. Das ist guter Zündstoff fürs Training. Und das ist einfach auch super gut für eure Gesundheit. Und da ist Koro euer Partner. Und zwar könnt ihr all diese leckeren Sachen bei Koro in Großpackungen bestellen. Eure Speisekammer bis unters Dach voll machen damit. Das heißt, die diversen Haferflocken, Dinkelflocken, auch glutenfreie Haferflocken, alles an Nüssen, was ihr euch vorstellen könnt. Dann gibt es auch noch, es gibt so geile Soja-Protein-Crispies, es gibt verschiedene Cornflakes, es gibt so Mini-Zimti-Cornflakes. Es gibt einfach richtig gute Sachen zum Frühstück bei Koro. Dann gibt es noch ein paar Trockenfrüchte obendrauf, ein Erdnussmus. Und dann ist das eine runde Sache, die gesund ist, aber trotzdem auch Spaß macht. Deswegen auf koro.com. werdet ihr da glücklich und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch noch 5% auf unseren Nacken.
Werbung Ende.
Ja, ich finde echt interessant, also auch wie du letzte Saison oder die 2025er Jahre bewältigt hast, dass du ja eigentlich gar nicht so dieses klassische, ich entfliehe der Kälte hier und dann mache ich irgendwie 2 Wochen Lanzarote, 2 Wochen Fuerteventura und dazwischen irgendwie immer 2 Wochen zu Hause, also dieses Trainingslager, Hopping, sondern dass alles, was du halt letztes Jahr gemacht hast, immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Höhe zu tun hatte. Also, dass du dann hier halt trainiert hast und wenn du halt irgendwie weggefahren bist, dann für längere Zeit und dann auch irgendwie direkt in die Höhe gegangen, mal diesen Australien-Trip vielleicht ausgeklammert.
Mhm. Ja, genau. Und das, Singapur war ich noch ein bisschen länger, aber genau, es hatte eigentlich immer mit den Rennen direkt zu tun und jetzt halt nicht, ja, dieses klassische Trainingslager-Ding, das ja, brauche ich gefühlt nicht. Also hier in Darmstadt habe ich alles, was ich brauche, außer gutes Wetter meistens. Und ja, aber auch mein Indoor-Setup ist gut genug quasi, dass ich hier sein kann. Und ja, ich meine, ich werde eh wieder viel unterwegs sein das Jahr. Von daher tut es mir, glaube ich, auch vom Kopf jetzt mal ganz gut, hier zu sein. Vielleicht werde ich mal im Februar mal irgendwie eine Woche kurz nach Malle oder Kalpe gehen. Aber sowas eher kurzfristig. Für die Squadras wäre es natürlich gut, aber ja, wie gesagt, mal gucken, das schaue ich dann auch einfach mal so, wie es Wetter dann ist.
Lass uns mal switchen zu Bocky. Also wir waren ja, das war ja der Grund, warum ihr alle nach Berlin gekommen seid und wir waren ja dann abends auch im Kesselhaus eingeladen und waren bei Bocky zu Gast. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich meine, das ist das, wenn man jetzt so retroperspektivisch ein bisschen darüber spricht, wenn man dann direkt auch wieder bei dir ist, Mika, was so von mir total hängen geblieben ist, also auch wo ich so danach so 1-2 Tage drüber nachdenken musste, ist so dieses, ja, wenn man so in Metaphern spricht, ne? Und ich fand es total geil, wie du halt angefangen hast, so dieses Sportleben mit so Beyblade zu vergleichen. Also so, dass du so, ich meine dann klar dann auch bedingt durch meinen Sohn, der dich da irgendwie nochmal angefixt hat und irgendwie ihr dann auch gezockt habt, aber dass du irgendwie abends so
das Vorgehen, wie du dann auch so eine Saison bestreitest, eigentlich wie so ein Beyblade siehst. Also, dass man da irgendwie Möglichkeiten hat, den irgendwie aufzuleveln, zu verbessern, damit man dann quasi im Kampf gegen jemanden anderes zu besteht. Und dann gibt's ja da natürlich auch, der andere setzt ja auch unterschiedliche Beyblades an, beziehungsweise, also dementsprechend geht's ja darum, den quasi aufzuleveln, immer besser zu werden, um dann quasi diesen Kampf zu gewinnen. Ich fand, das war eigentlich irgendwie so eine ganz coole Metapher in Richtung Gamification auch, also dass man irgendwie so dieses, was so Leistungssport angeht, eigentlich auf ganz viele verschiedene Ebenen auch projizieren kann. Fand es halt witzig, dass du ausgerechnet auf so Beyblades gekommen bist, weil irgendwie in meiner Jugend oder so hat es zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt. Keine Ahnung, ob es damals einfach noch nicht gegeben hat. Aber ja. So diese Beyblades habe ich jetzt auch erst so seit 2-3 Jahren überhaupt gesehen oder überhaupt erst mitbekommen, was das ist.
Ja, also das mit Beyblades war tatsächlich dann spontan einfach, genau, weil ich es direkt davor noch bei dir gesehen hatte. Aber ich kannte die halt schon vorher. Ja, normal habe ich das Bild einfach auch so, kann ja auch ein Game einfach sein, also jetzt ein Computerspiel oder so, wo du halt einen Charakter hast und den hochleveln musst. Und genau, also so sehe ich nicht nur eine Saison, sondern einfach mein ganzes Leben eigentlich. Hast eigentlich schon ganz gut beschrieben, dass ich quasi so meinen Charakter halt hochleveln muss oder halt in dem Fall meinen Beyblade halt stärker machen muss. Und Race Day ist halt dann dieser Kampf in der Arena, wo ich dann den Beyblade reinschicken kann und dann kämpft er so für sich quasi. Deswegen halt Race Day auch eher als Belohnung und endlich habe ich es jetzt geschafft, ich bin da, wo ich bin. Halt auch so ein bisschen vom Mindset, dass das ein bisschen anders ist als früher bei den Deutschlandcups, wo Race Day einfach nur purer Stress ist, was Simon auch ganz geil beschrieben hat. Purer Stress und Angst wirklich eher ist. Und genau, das hat zum Glück geschiftet. Und wie gesagt, mit den Beyblades war dann relativ kurz, nachdem wir das da gezockt hatten.
Ja, das war echt geil, weil wir sitzen so auf der Bühne und ja, wie man Pocky kennt, waren die Fragen schon nicht einfach so aus dem Stegreif zu beantworten, sondern man musste sich eine Sekunde Zeit nehmen, um zu überlegen, was man jetzt bezüglich, ja, sei es Dankbarkeit oder Neugier im Triathlon, einfach schon ein bisschen eine tiefgründigere Antwort auch gibt. Und dann haut Vika so raus, ich sehe mich wie ein Beyblade. Und ich glaube, die Hälfte der Leute, mindestens die Hälfte der Leute hat sich erstmal überlegt, was ist dein Beyblade? Okay, das muss jetzt erstmal erklärt werden. Aber ja, an sich eine super coole Sicht auf die Dinge, finde ich. Und auch eigentlich sehr positiv. Weil, wie du es beschreibst, das ist ja eigentlich kein Leistungsdruck am Ende, sondern das ist auch, wie es bei meiner Karriere eigentlich irgendwann mal geschiftet hat. Irgendwann sieht man es so als die Arbeit davor, einfach so als das, ja, das, was man tun muss, das, was sowieso getan wird von allen. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo der Wettkampf ansteht, ist jeder so ein bisschen für sich selber verantwortlich und hat natürlich, ja, die alles in seiner Macht Stehende tun muss man, dass man sich fit in Form bringt und ordentlich hinbringt bis zum Wettkampf. Aber an dem Tag kannst du ja wirklich nicht mehr viel beeinflussen. Das heißt, du hast den Fitnesszustand, den du hast, und dann ist noch einfach vom Kopf her, kannst du eigentlich befreit reingehen und alles abliefern, was du drauf hast. Und am Ende, wenn es dann eben nichts wird, dann hast du vermutlich an dem Tag einfach nicht mehr drauf gehabt. Natürlich kann so ein bisschen was wie Pech und Glück im Rennen dazukommen, aber letztendlich hast du wirklich eine lange Zeit davor, um dich eben darauf vorzubereiten. Und wenn du das eben so gut wie möglich hinbekommst, kannst du eigentlich auch mit relativ wenig Aufregung da an der Linie stehen, weil du halt weißt, okay, ich habe alles gemacht, jetzt ist Showtime und jetzt wird abgeliefert. Und manchmal hat man so Tage, da überrascht man sich selber noch, würde ich sagen. Also bei mir war es so, dass ich so an manchen Tagen so ein bisschen über mich hinauswachsen konnte. Aber halt an schlechten Tagen hast du eigentlich immer dieses Leistungsniveau, was du noch drauf hast, was du dir antrainiert hast. Und wenn du halt darauf Vertrauen hast, dann wird es eigentlich meistens gut. Und das ist natürlich mit dem Beyblade-Bild ganz gut abgebildet, weil sobald der Beyblade losgelassen wird, dann dreht er sich und du kannst ihn nicht mehr zurückholen. Und du kannst dann auch nicht weiter aufziehen im Wettkampf, das wäre auch Quatsch. Also wenn er sich mal dreht, dann dreht er sich. Und dann wird gefightet.
Jetzt wird es hier philosophisch. Ich habe bisher immer verstanden, du bist der Beyblade, aber in dem Fall wäre man ja dann quasi nur derjenige, der anschiebt. Also der den Kreisel quasi in Bewegung bringt.
Ja.
Also nee, man ist schon.
Weißt du, dann, also weißt du, dass du dann in.
Also im Alltag, also im Leben quasi, bin ich der Beyblade, der hochgelevelt wird. Genau, und dann wird der, wird der losgelassen. Warte mal, ich überlege gerade, wie könnte man das. Er wird quasi ins Rennen geschickt, so mit dem Adrenalin und irgendwelche Hormone, die ballern den so ins Rennen, so diese Pre-Start, die was ist so vor dem Start abgeht, so damit wird man quasi so aufgezogen. Ja, und dann geht es quasi ins Rennen. Und vielleicht auch mit dieser, was vorm Start noch passiert, je krasser das ist und so, desto besser wird man da aufgezogen und reingeschickt. Und je mehr man quasi diese Vorstart, das Ganze so aufsaugen kann vielleicht. Aber in der Arena bin ich auf jeden Fall auch noch der Beyblade. Nur der kann ja nichts. Also das passiert da halt einfach. Und das ist quasi dieser Flow-Zustand im Rennen dann, dass der halt einfach sein Ding so macht.
Das ist so wie ein Automatismus. Ja. Also, dass man dem und dann quasi weiß, was man in den verschiedenen Situationen dann auch für Antworten irgendwie auch darauf hat.
Ja, aufgrund der Skills, die man halt im Alltag erlernt hat, dass der vielleicht nochmal irgendwo eine kleine Kante oder sowas hat, die dann im entscheidenden Moment ihn nochmal irgendwie von der Bande oder so, davon vielleicht sogar nochmal Schwung mitnehmen kann, deswegen oder so.
Ja, es ist. Ja, und alles, was du zu viel nachdenkst im Rennen, macht dich natürlich auch langsamer und verlangsamt den Kreisel des Beyblades.
Ja. Ja, das ist so ein innerer, wie dass das Lager dann nicht so richtig funktioniert.
Ja, ja, perfekt.
Die Ebenen aufmachen, ne?
Also ja, Simon, wir haben bei Bocky am Abend dann auch irgendwo viel über deine Karriere und dein Karriereende und deine Verbindung zum Triathlon so gesprochen. Fällt dir das manchmal dann schwer, irgendwie auch vor Leuten so ein bisschen wehmütig über deine Karriere zu sprechen oder über Momente aus deiner Karriere oder wie du das siehst, dass du aufhören musstest?
Oh, eigentlich gar nicht tatsächlich. Also ich spreche eigentlich super gern drüber, weil ich... Also ich würde immer auch sagen, dass ich es schon vermisse und dem auch ein Stück weit nachtraue, aber gleichzeitig ist halt dieses, also habe ich schon auch super abgeschlossen damit und muss ja auch nicht komplett einen harten Cut machen und kann gar keinen Sport mehr machen. Also das würde mir super spannend, da bin ich auch super dankbar, dass ich mich weiter bewegen darf, nur halt der Wettkampfsport, mit dem musste ich ja schon ganz klar abschließen, aber grundsätzlich ja, ist es, glaube ich, bei mir schon so gewesen, dass ich dadurch, dass es so eine, ja, also diese Wahl, die mir auferlegt wurde, das war ja keine wirkliche Wahl, sondern es war so eine, ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt. Also entweder du machst jetzt hier weiter und gehst irgendwann dabei drauf oder du hörst halt auf und bewegst dich der Gesundheit entsprechend noch auf einem niedrigeren Level. Und von dem her komme ich da eigentlich auch nie in die Versuchung, dass ich mir denke, oh, komm, jetzt mal so Intervall knallen oder so, oder? Weil ich ja weiß, okay, das ist einfach super riskant und klar habe ich jetzt nicht die ständige Gefahr, dass hier irgendwann meine Aorta reißt und ich tot umfall, aber ich muss es ja nicht auch noch provozieren. Und von dem her, dadurch, dass es so unumstößlich ist, fällt es mir eigentlich auch super leicht, da befreit darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass eigentlich alles unter Kontrolle ist. Ich bin in ärztlicher Betreuung, werde früher oder später mal diese OP machen müssen. Aber über den Rest kann ich eigentlich super gern reden, weil ich einfach so viel positive Erlebnisse auch mit dem Sport verbinde und darüber ja auch gern dann erzähle und vielleicht noch was Sinnvolles für andere Menschen mit auf den Weg geben kann. Von dem her, ja, fällt es mir da wirklich nicht schwer, darüber zu sprechen.
Also bist du auch nicht groß wehmütig oder so?
Boah, also wenn ich jetzt so manchmal mehr, manchmal weniger, also wenn ich so drüber nachdenke, was hätte sein können, oder wenn ich jetzt einfach so dran denke, jetzt so, die anderen fliegen jetzt alle in Trainingslager und ich bin jetzt auf der Trainerseite und bin natürlich dann auch vor Ort, aber ich bin einfach schon sehr ehrgeizig und für mich war das nie ein Opfer. Also das ist eigentlich so das Größte, wo ich mir mal dachte, das ist genau das, was ich machen will. Und so hart zu trainieren, sich zu quälen und aber auch so in den Flow zu kommen, wenn man fit ist, es ist natürlich nicht immer leicht. Also es gibt auch mal schwere Tage, wo man nicht aus dem Bett kommt oder wo einem alles wehtut, so gefühlt. wo man sich mal überwinden muss. Aber für mich war es eigentlich nie so eine richtige Überwindung oder ein Opfer, sondern eher immer die Leute um mich rum mussten ein Opfer bringen, weil ich halt viel weg war und nicht so viel ja, am normalen Leben teilnehmen konnte. Aber mir selber ist es nicht schwer gefallen. Also das deswegen ja, denke ich mir schon immer, okay, es war eigentlich genau das, was mir Spaß gemacht hat und dem traue ich schon hinterher. Einfach so dieses harte Training, diesen Flow finden im Sport, sich mit anderen wirklich so zu duellieren und gute Freundschaften dabei finden. Das, ja, da bin ich definitiv manchmal ein bisschen wehmütig. Es wäre, glaube ich, auch komisch, wenn ich darüber so sprechen kann und dann aber sage, ja, nee, also vermisse ich gar nicht.
Inwieweit schließt dein jetziges Trainerdasein, jetzt bist du ja offiziell Landestrainer Bayern, Jugend, Junioren, ist das so richtig?
Ja, Landestrainer Bayern, ja.
Ja, bist jetzt offiziell Landestrainer Bayern und hilfst einfach jungen Triathletinnen und Triathleten auf ihrem Weg. Inwieweit schließt diese Reise mit den Jugendlichen, Kids kann man ja nicht mehr sagen, und das Mitfiebern auch bei Wettkämpfen, inwieweit schließt dieses Erlebnis oder auch dieser Adrenalinkick, wenn die bei Rennen sind und du dabei bist und die anfeuerst und irgendwie dir auch Gedanken machst, okay, habe ich jetzt alles richtig gemacht oder war mein Zutun irgendwie richtig, inwieweit schließt das diese Lücke, dieses Loch, sag ich mal?
Ja, ich habe mich ja gefragt, wie du den Satz jetzt vollendest, aber also definitiv ein Stück weit. Also ich würde sagen, ich suche auch gar nicht so aktiv danach, irgendwas Ähnliches zu finden, um da jetzt happy zu werden. Aber ich habe gemerkt, eben beim ersten Rennen der Saison letztes Jahr, dass es sich schon sehr ähnlich anfühlt, mit dieser Vorwettkampfnervosität und der Spannung da irgendwie so zu stehen und auch auf einmal nicht nur für sich die Verantwortung zu tragen, sondern ja zu denken, okay, also eigentlich, vielleicht ist der Trainer ja derjenige, der den Beyblade aufzieht, der den dann loslässt. letztendlich hast du natürlich schon viel Verantwortung, weil natürlich haben die Athleten und Athletinnen alle auch viel Talent und müssen das dann letztendlich umsetzen, die Arbeit machen und auch zeigen, was sie drauf haben. Aber auf dem Weg dahin hat man als Trainer schon sehr viel Einfluss. Also sei es das physiologische Training, was man aufschreibt, aber ja auch ganz viel der mentale Aspekt, wie geht man mit denen um, was gibst du ihnen für Tipps, was gibt es vor dem Wettkampf für eine Ansprache, in welche Mut bringt man die so, also sehen die das auch eher positiv oder sehen die es negativ und haben da eher Angst vor dem Rennen, also es ist schon super komplex und als ich da das erste Mal bei dem Deutschlandcup letztes Jahr stand, dachte ich mir schon so, ja, auch gerade mit dem Hintergedanken, wie ich mich damals gefühlt habe und ich zu meinem Trainer aufgeschaut habe, wusste ich eigentlich, okay, ich bin schon eine sehr wichtige Person, Figur in dem Leben von denen, deswegen, ich soll das besser nicht verkacken und genau, mit der Verantwortung hat man dann definitiv auch ja, schon so ein bisschen ja, mehr Bedeutung dann bei so einem Rennen und das macht dann die Diversität aus und je mehr Invest man ja in eine Sache reingibt, desto mehr bedeutet die einem natürlich auch, desto nervöser ist man an dem Tag, wenn dann Showtime ist. Deswegen ja, waren da die Nervenkitzel schon da und hat sich eher sehr ähnlich angefühlt, wie wenn man selber auf so ein großes Rennen hinfiebert und dann da performen muss.
Aber das klingt doch nach einer, ja, das klingt irgendwie so, als hättest du einfach so eine neue Aufgabe gefunden, die dich jetzt nicht nur zwischenzeitlich mal kurz irgendwie zufriedenstellt, sondern die langfristig auch vielleicht Potenzial hat, dass das einfach so deine neue große Aufgabe werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Also finde es tagtäglich bis jetzt einen coolen Job und will das jetzt auch nicht einfach nur mal so machen. Das mache ich eigentlich eh nie. Also wenn ich was mache, dann ordentlich und fühle mich da eben auch verantwortlich und will dann auch den langfristigen Prozess irgendwie begleiten. Ist dann natürlich auch nicht ganz leicht, so Athleten mal ein bisschen mehr abzugeben. Also zum Beispiel die Athleten, die ich letztes Jahr intensiver betreut habe, sind dieses Jahr jetzt beim Johnny, Johnny Zipf, und ich sehe die natürlich tagtäglich im Training auch, aber die sind jetzt nicht mehr meine, also ich bin jetzt nicht mehr die primäre Bezugsperson, sondern das ist jetzt Johnny. Und auch wenn wir die Pläne zusammenschreiben, wenn die irgendwelche Anliegen haben, rufen sie natürlich erstmal ihn an oder gehen auf ihn zu. Und ja, da merke ich schon so, okay, das bedeutet einem was und man will einfach die bestmöglich darauf vorbereiten. Nicht nur jetzt für einen Wettkampf, sondern halt generell auch den fürs Leben viel mitgeben. Die sind jetzt im Internat hier. Die Eltern haben die sozusagen in unsere Obhut gegeben. Da hat man natürlich dann auch so, ja, bin ich jetzt nicht nur beim Training einmal da und bin dann wieder weg und denke nicht mehr drüber nach, sondern es ist dann schon irgendwie so ein 24-7-Job, wo du dir immer so Gedanken machst, okay, hier, der eine ist jetzt krank, der andere ein bisschen verletzt oder die haben auch andere Gedanken und Sorgen und da wirst du natürlich so gut wie es geht helfen. Und ja, also ist auf jeden Fall was für die Zukunft, wo man viel Zeit investieren kann und einem nicht langweilig wird.
Ja, aber der Sport braucht in Markwuchs genau solche Leute wie dich. Genau so Leute braucht es, um junge Leute auf einem gesunden, aber trotzdem einem richtigen Weg an den Leistungssport irgendwie ranzuführen und wo die aufgucken können, die aber auch jetzt keine Altersspanne von 60 Jahren auseinander sind, wo das irgendwie dann auch irgendwie schwierig ist, da eine Connection herzukriegen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr gut, dass du das machst, was du jetzt da gerade machst. Also ich finde das mega. Finde ich richtig gut.
Ja, ich gebe mein Bestes. Und die bereiten einem natürlich auch manchmal Kopfzerbrechen, weil dann irgendwie, gestern hat sich einer das Radiusköpfchen gebrochen auf dem Weg ins Schwimmbad und parallel ruft mich noch ein anderer an, der sich beim Eishockey spielen die Speiche gebrochen hat. Also da denken wir sich dann auch mal so, oh Jungs, halte doch den Lenker ordentlich fest. Ja. Naja.
Beim Squadrat sammeln.
Ja.
Ja, Sachen gibt's.
Naja, gut. Aber ja, ansonsten war es ein guter Abend, würde ich sagen. Also an alle auch da draußen, wer noch nicht und wer noch unentschlossen ist und vielleicht ein Ticket bucht. Also ich fand's, ging sehr schnell vorbei und Bocky lockte einem schon immer gute Antworten aus einem heraus auch.
Ja, das kann er. Also so, ich war ja schon ein paar Mal Gast, weil wir waren ja, glaube ich, alle schon ein paar Mal Gast. Irgendwie bei ihm redet man dann nochmal ein bisschen mehr, wie vielleicht man es irgendwo anders tun würde. Also wie er das auch immer anstellt, aber er stellt halt einfach offene Fragen, die auch zum Nachdenken anregen und ist eine super coole Veranstaltung und checkt mal aus. Ich glaube, es geht ja jetzt noch 3 Wochen oder sogar 4 Wochenenden. Jetzt am Wochenende, glaube ich, Münster und Frankfurt unter anderem. Es gibt teilweise auch noch Karten. Schaut euch das an und es sind natürlich auch weitere spannende Gäste dann auf den einzelnen Stationen dann auch vor Ort.
Kann es auch jedem ans Herz legen. Es gibt Kurzfilmbeiträge zwischendurch, die auch allesamt ganz cool sind. Und man hat auf jeden Fall einen runden, guten, schönen Abend rund um Triathlon. Und die Gäste, die da jetzt alle kommen in den nächsten Wochen, können sich ja ausnahmslos wirklich alle sehen lassen.
Ja, definitiv.
So, wir haben natürlich auch noch etwas zu vermelden. Wir haben es sogar auch auf der Treeview schon angesprochen. Bei uns wird es auch ein paar personelle Veränderungen geben und zukünftig wird es weiterhin den Buddy Talk geben, aber Simon Gehr hat leider sich dazu, das heißt leider, Simon hat sich dazu entschieden, zukünftig seine Zeit in andere Projekte zu widmen und dementsprechend haben wir das natürlich auch alles nachvollziehen können und haben uns dann auch entschieden, dass wir das jetzt zu dritt weitermachen. Es ist nach wie vor so und das ganze Projekt heißt ja auch Buddy Talk, was so viel bedeutet, wie dass Buddies miteinander sprechen, was jetzt nicht heißt, weil Simon weggeht, dass er kein Buddy mehr ist, sondern ganz im Gegenteil. Simon wird immer Teil von dem Ganzen bleiben. Ich meine, wir haben es ja zusammen, also ich als derjenige, der dann das ein bisschen initiiert hat, aus einem anderen Projekt, was bei Pushing Limits damals zusammen mit Niklas entstanden ist, habe ich das damals mit Simon vor 3 Jahren initiiert. Dementsprechend haben wir seit 3 Jahren eigentlich, Simon und ich, irgendwie jede Woche zwangsläufig mit dem Buddy Talk auch miteinander zu tun gehabt. Das ist natürlich jetzt auch kein einfacher Schritt, so, aber ich glaube, für uns alle ist es einfach wichtig, dass man Entscheidungen trifft, hinter denen man auch komplett stehen kann. Dementsprechend heißt es für uns halt auch, Simon für die ganze Zeit zu danken. Wie gesagt, ich habe auch schon kommuniziert, Simon wird nicht weg sein. Er darf sich jederzeit bei uns herzlich einladen, darf Teil von dem Ganzen sein. Aber genau, die Entwicklung ist dahin gegangen, dass er uns dann quasi auch mitgeteilt hat, dass er da gerne andere Wege gehen würde. So,
Jetzt hast du es auf den Punkt gebracht.
Ja. Alle guten Dinge sind drei.
Danke, dass du mir das quasi abgenommen hast. Aber ja, das, was Nils gesagt hat, das ist jetzt hier und jetzt meine allerletzte Folge als fester Bestandteil des Podcasts. Und Nils und ich haben da vor 3 Jahren damit gestartet. Und ich habe gerade mal nochmal geguckt, jetzt inklusive dieser Folge, jetzt 156 Folgen plus wahrscheinlich so 20 Specials oder sowas rausgebracht. Und ich habe einfach über die Zeit des Jahres, diesen Jahres gemerkt, dass ich, das klingt jetzt hart und irgendwie unbequem, aber einfach immer weniger Interesse so am Triathlon-Sport habe und das alles gar nicht mehr so stark verfolge und mich ja einfach nicht mehr so tief in der ganzen Triathlon-Welt drinstecke, ich stecke nicht mehr so tief drin, wie es sein müsste, um Teil eines Triathlon-Podcasts zu sein. Und ich habe auch nicht mehr das Know-how und einfach nicht mehr die ganzen Infos. Ich bin nicht mehr so viel auf Rennen. Ich habe nicht mehr so viele Insider, wie ich es schon hatte. Und dann war es einfach für mich irgendwann einfach so ein ganz logischer Schritt, zu sagen, ja gut, ich habe jetzt da auch an dem Triathlon-Podcast einfach nichts mehr verloren. Und ich habe dann auch ganz oft gemerkt, wo ich mit Nils oder mit Simon und Mika aufgenommen habe und dann gemerkt habe, ja gut, eigentlich bin ich jetzt eigentlich Zuhörer und erfahre die ganzen Sachen über den Triathlon, aber eigentlich sollte ich das ja auch alle selbst wissen und auch um einen guten Beitrag zu leisten. Und das war einfach irgendwann nicht mehr der Fall, das ist einfach so ganz natürlich passiert und dann habe ich für mich gesagt, dann habe ich in dem Triathlon-Podcast als Host, als Mitgastgeber wirklich nichts mehr verloren und es ist besser, wenn das ohne mich weitergeht. Und es gibt natürlich auch einfach viele andere berufliche Projekte, die meine Zeit in Anspruch nehmen, denen ich meine Zeit widmen möchte, und da habe ich einfach große Ziele und da wird viel passieren die nächste Zeit, und deswegen war für mich dann einfach so der Punkt, dass ich im Herbst dann irgendwann gemerkt habe, okay, es ist, glaube ich, gut jetzt mit dem Buddy Talk, das war eine super schöne Zeit, aber jetzt hängen wir das Mikro hier in dem Podcast von meiner Seite aus an den Nagel, und ich bin aber super, super happy, dass die Jungs sich dazu entschieden haben, ganz normal weiterzumachen und dass es trotzdem jede Woche Buddy Talk gibt für euch.
Genau, also wir werden zu dritt weitermachen, Dienstag ist und bleibt Buddy Talk Tag, wie es so schön heißt. Ja, ist natürlich, wir müssen uns natürlich auch neu finden. Ich bin auch echt gespannt. Ich habe das jetzt schon 2-3 Mal durchgemacht. Vor 3 Jahren dann halt, als wir gestartet sind. Dann vor 2 Jahren ist Mika mit dazugekommen. Letztes Jahr Simon. Und ich finde auch irgendwie, Simon Henseleit. Und ich finde es jetzt auch wirklich cool, dass dieses ganze Projekt dann einfach auch so weiterlebt. Wie gesagt, ich habe es gerade auch schon anklingen lassen. Am Ende soll es dann irgendwie ein Gespräch unter Buddies sein. Also gar nicht mal nur die Buddies, die hier eine Hostrolle übernehmen, sondern auch alle Gäste würde ich da erstmal mit reinzählen. Und wir können natürlich 100%ig nachvollziehen, warum sich Simon so entschieden hat. Ist natürlich irgendwie alles schade, aber ich glaube, man merkt ja auch in dem, wie wir miteinander umgehen, das hat alles nachvollziehbare Gründe, aber es hat nichts irgendwie mit dem zu tun, wie wir so miteinander umgehen. Genau, das. Jetzt habe ich so abmoderiert, das wollte ich eigentlich gar nicht.
Ja, also, wie gesagt, ich glaube, ich habe meine Beweggründe ganz, ganz gut irgendwie erläutert und das ist gar keine Entscheidung irgendwie gegen euch oder so, sondern einfach, dass ich der Meinung bin, dass ich nicht mehr die Infos und die Rolle im Triathlon irgendwie habe, die ich bräuchte, um vernünftiger Mitgastgeber zu sein, und ich verfolge es einfach auch nicht mehr so stark, wie ich es phasenweise habe. Ich verfolge noch die Highlights und verfolge Mikas Rennen und das war es dann auch irgendwie. Und ich werde aber trotzdem weiter im Triathlon arbeiten, ich werde weiter auf Rennen sein, ich werde weiter bei den großen Rennen vor Ort sein, ich werde tendenziell vielleicht nächstes Jahr auch auf Hawaii sein und da Sachen machen, weil Männer, Frauen, Hawaii zusammen, das finde ich ja immer noch geil, das finde ich ja einfach sau gut, deswegen kann ich mir vielleicht nicht nehmen lassen, da vor Ort zu sein, um zu arbeiten. Und also ich werde noch weiter Triathlon-Fotos machen, Filme machen, das wird es weiterhin geben, aber einfach nur nicht mehr hier im Podcast.
Genau, also supportet weiter Simon, supportet weiter uns. Simon wird es weitergeben, uns wird es weitergeben. Genau, schauen wir mal, was daraus wird. Ich glaube, wir haben es jetzt so erklärt, dass es für jeden auch nachvollziehbar ist. Und ja, ich bin echt gespannt, was die Zukunft so für uns alle bringt. Ich meine, Hawaii hätte ich auch noch mal Bock drauf. Mika, sieh zu. Also wenn du irgendwie ein Team brauchst, du weißt, wer deine Buddies sind und vielleicht irgendwann mal am anderen Ende der Welt.
Ja, sehr gern. Habe ich auch schon sehr Bock drauf. An der Stelle, ich glaube, wir hatten es auf der Bühne auch schon gesagt, check mal bei YouTube aus, Clearly Nils auf Hawaii. da war Nils auch schon einer der First Movers mit YouTube-Videos auf Hawaii. Auch ganz geil, hatten wir uns auch Sonntag noch zusammen angeguckt. Und mit Simon, absolut alles cool. Wie gesagt, verstehen wir voll. Und ja, ist, glaube ich, richtige Entscheidung für dich. Aber keine Sorge, wie Simons Marathon ausgeht, erfahrt ihr auf jeden Fall trotzdem auch hier. Das wird sicherlich eng verfolgt. Ich meine, mit Simon Henseleit haben wir auch seinen Coach hier. Von daher bleibt ihr da auf jeden Fall up to date.
Guter Punkt. Also es ist nicht YouTube, sondern Vimeo.
Nils Frommhold, stopp. Der Nils Frommhold YouTube-Kanal bringt euch zu den richtigen Hawaii-Videos. Geht einfach auf YouTube, Nils Frommhold, auf seinen Kanal und dann gibt es so eine achtteilige Videoserie, wo klein Nils auf Reisen auf Hawaii war.
Als ich so alt war wie Mika und Simon. Ja, krass. Ja, guckt euch das an, Until the Gun. eigentlich ein ganz cooles Projekt damals, hat Niklas auch federführend mit ins Leben gerufen und ich kann wahrscheinlich behaupten, dass ich einer der ersten gewesen bin, die einen selbstbezahlten Content Creator mit auf Hawaii hatten, der es geschafft hat, tagtäglich nicht nur Bildmaterial zu posten, sondern auch Videomaterial. Guckt's gerne an. Ich freue mich natürlich über Feedback. Vielleicht mal als Spoiler vorweg, es gibt kein Happy End.
Dementsprechend. Du bist einfach ein Pionier.
Ja, weiß nicht. Also ich habe mich danach dagegen entschieden, weil es dann doch auch viel Stress bedeutet hat damals, weil du ja dann doch auch irgendwie gefühlt einen Satelliten mieten musstest, um überhaupt von Hawaii aus so ein Video hochzuladen. Also ich meine, jetzt lacht man mittlerweile, aber so damals so 200 Megabyte mal ins Internet zu schießen, das hat auch schon mal länger gedauert. Und das halt jeden Tag, das war schon auch ein Projekt, was nicht einfach so umzusetzen war. Und das hat der David Herrera damals gemacht, zusammen mit Niklas. Die waren halt auch wirklich 24 Stunden damit beschäftigt. Und das ist natürlich auch doof, wenn du halt jemanden eigentlich dabei haben willst, der dich supportet und im Endeffekt 24 Stunden Videoarbeit dann irgendwie auch zu tun war. Deswegen gab es leider nur dieses... Leider gibt es auf meinem YouTube-Kanal nur diese einen Videos. Also ich glaube, wir haben es ein Jahr darauf irgendwie noch zwei, dreimal gemacht, aber im Großen und Ganzen war es das.
Aber clearly Nils auf Hawaii bleibt unvergessen.
Das ja, man darf auch nicht vergessen, damals war es gar nicht so einfach, so ein Videoformat an den Mann zu bringen. Also heutzutage kriegst du ja relativ schnell irgendwie Videobudget und das ist eigentlich total klar, dass es Content Creator gibt, die dann auch bezahlt werden müssen. Das war vor 10 Jahren noch komplett anders und wir haben ja auch probiert, dieses ganze Thema dann auch selbst organisierend so an den Mann zu bringen. Und das Hawaii-Ding, da hatten wir einen kleinen Sponsor dafür, aber in den nächsten 1-2 Jahren war das wirklich schwierig, Leute von so Video-Geschichten zu überzeugen. Ich glaube, wenn man so 2-3 Jahre nochmal weitergeht, hat sich das komplett gedreht. Und da würde ich schon behaupten, dass ich da ja schon auch ein bisschen pioniermäßig unterwegs gewesen bin. Wobei ich da halt auch sagen muss, es sind auch viele Ideen aus Bockys Kopf gekommen. Nicht unbedingt war das so meine Idee. Ich habe dann am Ende halt abgenickt und habe gesagt, das finde ich geil und habe das natürlich voll gelebt. Aber den Denkanstoß, den hat auch Niklas gegeben.
Macht nichts, du kannst dich trotzdem mit den Federn schmücken.
Ja, Logo. Im Impressum steht auch nur ich drin. Habe ich alles gelöscht, alles geschwärzt.
Eben. Das ist das Wichtigste.
Aber geiler Punkt. Also Simon, Einladung steht. Also dann im Mai, wenn du dann gefinisht hast, bist du am Start. Wir werden vorher Simon Henseleit täglich mit Updates füttern. Kannst dich auch schon freuen. Wir schicken dir auch Anfragen für Sprachnachrichten. So nach so einem schönen Hill-Raps würde ich ganz gern so nach dem 8. Mal oben ein kleines Zwischenfazit von dir haben. Und dann, genau, war es das für heute. Oder haben wir noch irgendwas offen?
Nee, würde ich sagen. Wir können das abnicken.
Genau, gute Sache. Checkt die Videos aus. Und dann hören wir uns in neuer Runde nächste Woche wieder.
Genau, checkt die Videos aus, meldet euch bei Squadrats an.
Stimmt.
Simon und mich könnt ihr auch bei Strava verfolgen. Mika nicht. Macht das alles. Und noch viel wichtiger, seid bitte nächste Woche wieder mit dabei. In dem Sinne, alles Gute und wir verabschieden uns in der Runde. Ciao, Kakao.
Ein allerletztes Tschüss.
Oh, stimmt, jetzt wird es schon fast emotional.